Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. In Staffel 1 hatten wir mal eine Folge über Notwehr, gerade auch in der Selbstverteidigung. Allerdings war der gute Herr zwar vom Fach, aber nicht aus beiden Lagern, wenn ihr versteht, was ich meine. Mein heutiger Gast ist Staatsanwalt und auch zugleich Black Belt im BJJ, Selbstverteidigungstrainer. Und mehr als qualifiziert für diese Folge heute, behaupte ich mal, denn er hat ein Buch geschrieben, ich halte es hier gerade in meinen Händen, Notwehrrecht in der Selbstverteidigung, Paragraph 32 Strafgesetzbuch, verständlich erklärt, ist glaube ich so an die 150 Seiten und es ist in der Tat verständlich erklärt, gerade für so, ja ich sage jetzt mal, wie soll ich es am besten sagen, für so Gesetzeslegastheniker, wie ich es bin, die so irgendwie Gesetzestexte lesen müssen, ist das sehr gut erklärt. Herzlich willkommen, Alexander Bayer, grüß dich.
Hi Ruben, grüß dich, danke für die Einladung.
Soweit alles richtig? Alles richtig recherchiert?
Alles 100% richtig.
Sehr schön. Alex, du hast ein Buch rausgebracht. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich meinen Leuten oder meinen Leuten, den Zuhörern und Zuhörerinnen per Instagram aufgerufen, Fragen zu stellen. Und mir hat jemand eine Frage geschickt, die würde ich dir direkt mal vorlesen. Wieso sieht Mario Stapel so verboten gut aus, darf aber trotzdem frei rumlaufen?
Ja, das ist eine Frage, die sich der Mario schon seit bestimmt 20 Jahren stellt.
Ihr kennt euch.
Sehr gut, kennen wir uns, sehr gut.
Er hatte mir, wir stehen in Kontakt und er hatte mir geschrieben, dass du, oder er hat es mitbekommen, dass du bald hier bei mir Gast bist und hat gesagt, hier, das ist die Frage, ich soll ihm die mal stellen. Und woher kennt ihr euch?
Mario war mein erster BJJ-Lehrer, sozusagen my first BJJ-Love. Ja. Ich habe damals bei ihm angefangen, als ich Anfang 20 war. Da habe ich in Marburg Jura studiert und da hatte er sein Gym in Wetzlar, so ja, 20 Minuten, knapp eine halbe Stunde entfernt. Mhm. Damals, 2003, 2004 war das, da gab es, weiß ich nicht, die BJJ-Gyms in Deutschland, die konntest du an einer Hand abzählen. Und Mario war halt zufällig in der Nähe und dann bin ich da hingefahren und mit dem Sport, ja, hat es da begonnen.
Also du hast direkt bei Mario begonnen dann?
Mit BJJ, ja. Ich habe mit Kampfsport angefangen, wie die meisten. Als Kind, Grundschulalter, mit dem Judo. Ein paar Jahre Judo gemacht. Dann zum Ballsport gewechselt, Fußball, Basketball gespielt. Und dann so mit 15, 16 wieder zurück zum Kampfsport. Dann habe ich ja so ein bisschen so eine Findungsphase gehabt, alles Mögliche ausprobiert. Wir reden jetzt über so Ende der 90er Jahre. Da gab es natürlich noch kein Internet. Da gab es so ein paar alte Kampfsportzeitschriften, wo ein Stil geiler drin beschrieben war als der nächste. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert. Kung-Fu, Aikido, klassisches Jiu-Jitsu, Capoeira, Kendo und alles Mögliche. Und bin dann eben zum Studium irgendwann nach Marburg und habe dann gesehen, da gibt es BJJ. Und dann wollte ich das auf jeden Fall machen. Das kannte ich eigentlich nur aus einer alten VHS-Kassette. Die erste UFC gab es damals in Essen, so ein Budo-Shop. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, am Hauptbahnhof.
Direkt am Hauptbahnhof, der kleine.
Genau, ja. Genau. Und da gab es dann die UFC 1 auf VHS. Da kannte ich BJJ her. Und dann wollte ich das natürlich unbedingt ausprobieren. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. BJJ und MMA bei Mario Stapel.
Ja, dieser kleine Laden. Direkt in Essen Hauptbahnhof, auch so, wie du gerade gesagt hast, 90er, da gab es noch kein Internet, war schon, ohne jetzt hier so einen alten Opa zu spielen, aber war schon eine geile Zeit, ne? Damals so ein bisschen ohne Internet, oder?
Ja, voll. Ich weiß noch, dann irgendwie immer in dem Quon-Katalog geblättert, was es so an Kampfsportausstattung gab. Ja, da gab es halt die ganzen Sachen noch nicht, wie man sich heute so informieren konnte.
Ich kenne den Laden. Wir hatten genauso einen Laden in Gelsenkirchen Innenstadt. Sport Wedding hieß der, für die, die aus Gelsenkirchen kommen und sich erinnern. Und du bist dann so die Treppe runtergegangen. Der war so ähnlich, wirklich fast 1:1 wie der in Essen. Du bist diese Treppe runtergegangen. Und als du unten standest, hangen wirklich die Wände voller Gieß und Gürtel. Und es war wirklich, also da blutet mir immer das Herz, wenn ich so nachdenke, jetzt mal irgendwo in so einem Laden reingehen. Ich glaube, in Hattingen oder in Wuppertal gibt es noch so einen schönen Laden. Der ist noch so ähnlich, aber sonst sind eigentlich alle weg. Was eigentlich schade ist. Hast du mal gesehen, ja, was jetzt Gürtel kosten? Du legst dich nieder. Wir hatten jetzt hier Kindertraining, wir hatten Kinderprüfung und ich musste über 30 Gürtel bestellen. Und die haben den Preis der Gürtel mal eben aufs Dreifache hochgeschraubt. Vor allem, es gibt bestimmte Farben, die erst im Juni wieder lieferbar sind. Schon Wahnsinn. Da wäre ich gerne in so einen kleinen Laden gegangen und mal eben, weiß ich nicht, für ein paar Euro so einen Gürtel gekauft.
Aber die Läden, die waren so klein, da hätten die wahrscheinlich gar nicht 30 Gürtel gehabt. So viel hatten die gar nicht auf Lager.
Vor allem, da kommen wir jetzt auch gleich zu deinem Buch, gab es damals in den Läden auch vorne noch dieses klassische Schaufenster, wo die Ninja-Sterne und Baseballschläger lagen, die in den 90ern und davor auch Leute ganz normal legal kaufen konnten. Da ist natürlich heute alles vorbei, ne?
Das ist vieles vorbei. Das Waffengesetz wurde mehrfach verschärft und der ganze Kram wurde verboten. Wurfsterne, Nunchakus, Butterfly-Messer, Springmesser und so weiter. Jedes Mal, wenn irgendwo eine schwere Straftat in den Medien war, wo irgendeine Waffe eine Rolle gespielt hat, dann wurde das Waffengesetz verschärft. Ob das jetzt alles so sinnvoll war oder nicht, da lässt sich sicherlich drüber streiten, aber es ist nun mal, wie es ist. Also der ganze Kram, der in den 90er Jahren da im Schaufenster lag, der ist halt jetzt einfach verboten.
Verboten und weg. Also wie gesagt, online habt ihr vielleicht Möglichkeiten, dann noch zu bestellen. So ein Shuriken, ich habe nie verstanden, Shuriken, Ninja-Sterne, ich weiß nicht, wie man die original ausspricht, wollte ich mal als Kind haben. Damals war es auch noch gang und gäbe, du kommst ja auch aus dem Ruhrpott oder so, wie ich weiß, bist du hier im Ruhrpott tätig. Kannst du dich noch an die Kranger Kirmes erinnern, die natürlich jedes Jahr, außer die letzten 2 Jahre, hier in Herne stattfindet? Da gab es vorne diese Buden, da konnte man ganz normal noch die Rambo-Messer kaufen. In den 80ern und 90ern. Ja, da hast du, weiß ich nicht, ein losgezogen und dann hast du ein Rambo-Messer bekommen mit einem Kompass drin. Das war auch noch völlig normal, dass du damit über den Spielplatz laufen konntest. Ich habe eine Story, Alexander. Die ist vor, lass mich nicht lügen, über 20 Jahren passiert. Und du kennst hier in Oberhausen Zentro. Kennst das, ne?
Ja, klar.
Als das Zentro damals neu gebaut worden ist, sind wir mit mehreren Mann immer dahin gefahren. Und da gab es ja diese, oder gibt es ja immer noch, glaube ich, diese Vergnügungsmeile. Und da gab es ja Planet of Hollywood und die ganzen Sportkneipen, alle nebeneinander. Und das war für uns ja was ganz komplett Neues. Und ein Freund von mir ist länger da geblieben. Wir waren in so einer Sportskneipe oben. Der hat Billard gespielt. Und vorab hatte er Stress mit jemandem. Und derjenige, worum es ging, weiß ich leider nicht mehr. Und derjenige hat gesagt, wenn ich dich das nächste Mal sehe, schlage ich so lange auf dich ein, bis du nicht mehr atmest. So, er ist mit seiner Freundin oben am Billardtisch. Wir waren alle weg. Und plötzlich sieht er in der Menge diesen Typen. Der Typ sieht ihn und er geht langsam durch die Menge auf ihn zu. Er steht mit dem Rücken am Billardtisch und hinter ihm ist dieser Glasaschenbecher, den jeder kennt, so gerade aus diesen Gastronomien, von Marlboro oder von was weiß ich. Und als der Typ vor ihm steht, holt er mit dem Glasaschenbecher aus und zieht ihm den quer durch die Fresse. Im Nachhinein kam sofort Polizei. Er wurde auch verurteilt. Der Typ sah richtig übel aus. Also mehrere, ich glaube, Jochbeinbruch, es wurde genäht, Zähne haben gefehlt. Er hat es so begründet, jetzt möchte ich gerne von dir wissen, kommt sowas öfters vor, dass die Leute sagen, sie hatten Angst in dem Fall um ihr Leben, weil er vorab gesagt hat, wenn ich dich sehe, in Anführungsstrichen, bringe ich dich um. Und er hatte in dem Moment eine Kurzschlussreaktion und hat dann mit so einem Glasaschenbecher ihn eigentlich als erstes attackiert.
Okay, also es ist erstmal natürlich schwierig, einen Fall im Nachhinein zu beurteilen, bei dem man selbst nicht alle Details kennt. Das schreibe ich ja auch beispielsweise in meinem Buch. Es kommt halt immer darauf an, erstmal, von was für einem Sachverhalt gehen wir aus? Also was können wir feststellen? Wie war es? Was ist passiert? Und die zweite Frage ist dann natürlich, wie ist das rechtlich zu bewerten? Ich nehme jetzt einfach jedes Detail so, wie du es mir geschildert hast.
Mehr weiß ich auch nicht.
Als gegeben. Mhm. So, genau. Okay. Deswegen vielleicht ist er verurteilt worden, weil vor Gericht dann doch ein bisschen was anders festgestellt worden ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber nehmen wir einfach mal den Fall so, wie du ihn geschildert hast. Der Aggressor, der Bad Guy, kommt auf ihn zu. Er hat vorher die Ankündigung erhalten, wenn ich dich nächstes Mal erwische, dann bist du fällig. Und dann greift sich dein Kumpel den Aschenbecher und schlägt zu. Mhm. So, aus Angst, wie du sagst. Ist das so? Habe ich den Fall so ungefähr richtig verstanden?
In Wirklichkeit hat er nicht Angst gehabt, aber er hat es so vor Gericht erklärt, weil er sagte, meine Freundin war da und ich wusste nicht, wie er reagiert.
Ja.
Er kam auf mich zu und ich habe den ersten Schlag gemacht, halt mit Gegenstand aus Glas. Ne?
Genau. So, erstmal der Schlag mit dem Aschenbecher ist eine gefährliche Körperverletzung. Gar keine Frage. Die Frage ist einfach, die sich stellt, war der Schlag gerechtfertigt? Also hat dein Kumpel aus Notwehr gehandelt? Durfte er ausnahmsweise zuschlagen oder durfte er das nicht? Mhm. Und Voraussetzung dafür, dass man in einer Situation ist, in der man sich verteidigen darf, ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff. Das heißt also, dass der Typ, der auf ihn zugeht, ihn tatsächlich angreifen wollte. Davon müsste der Richter überzeugt sein. Dann könnte man sich überlegen, war dieser Schlag mit dem Aschenbecher aus Notwehr gerechtfertigt? Jetzt wissen wir nicht, was dieser Typ genau wollte und was tatsächlich das Gericht festgestellt hat. Dein Kumpel sagt, so habe ich dich verstanden, ich habe als erstes zugeschlagen.
Ich sag dir, was
er zugeschlagen. So.
Ja, ja. Ich sag dir, was war. Er hat ganz klar vor Gericht gesagt, ich wollte gar nichts, ich wollte mit ihm nur reden. Und dann stand er natürlich da und sagte, nee, der kam schon aggressiv auf mich zu. Damals gab es ja auch noch nichts irgendwie mit Handys, die irgendwelche Videos aufnehmen oder so. Aber er hat einfach gesagt vor Gericht, ich wollte nie was von ihm, ich wollte mit ihm reden. Er hat mir den Aschenbecher durchs Gesicht gezogen. Er wurde hinterher verknackt, hat natürlich Sozialschulden bekommen und hat natürlich eine hohe Geldstrafe, die er zahlen musste. Aber er wurde damals, ja, ich sage jetzt auch mal so, zu Recht verurteilt, ne?
Ja, sehe ich auch so. Wenn der andere eben auf ihn zukommt, um mit ihm zu reden, wenn das die Feststellung ist, dass wir von diesem Sachverhalt ausgehen müssen, dann war der Schlag natürlich nicht gerechtfertigt.
Hätte er jetzt ihm eine Backpfeife gegeben?
Wäre der oder Schlag genauso wenig gerechtfertigt gewesen.
Okay, aber er hätte jetzt auch sagen können, ich weiß nicht, wie es dann ist, dass er sagt, aber der Schlag stand kurz bevor.
Dann wäre die Situation wieder eine andere. Wenn dein Kumpel es geschafft hätte, das Gericht davon zu überzeugen, dass der andere ihn jetzt angreifen wollte und kurz davor war, selbst zuzuschlagen, dann wäre sowohl die Backpfeife gerechtfertigt gewesen, als auch möglicherweise sogar der Schlag mit dem Aschenbecher.
Ich gebe ja auch Selbstverteidigung und in der Regel habe ich so, wenn es um das Notwehrrecht geht, bin ich eigentlich so ja auf dem laufenden Stand, sage ich jetzt mal so. Deswegen finde ich auch gerade so gut, wenn du sowas rausbringst. Wie bist du darauf gekommen? Wie bist du darauf gekommen? Ich mache jetzt ein Buch über Notwehrrecht und Selbstverteidigung. Hast du in der Vergangenheit viele Aussagen gehört, wo du als Jurist innerlich zusammenzuckst oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, im Prinzip genau so. Ich bin ja schon lange in der Kampfsportszene irgendwo und man muss ja sagen, für fast alle Leute, die mit Kampfsport beginnen, spielt das Thema Selbstverteidigung auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Das ist ja für, ich weiß nicht, ich würde sagen, mindestens 95% aller Leute, die mit Kampfsport anfangen, wollen auch, zumindest auch lernen, sich selbst verteidigen zu können. Und das ist natürlich immer Thema. Und dann ist ja die eine Frage, wie funktioniert das technisch praktisch, sich zu wehren? Das kann man im Prinzip fast überall lernen. In dem einen System etwas besser als in dem anderen, aber das kann man überall lernen. Aber die andere Frage ist ja auch einfach, wann darf ich mich denn selbst verteidigen? Das ist eben die rechtliche Seite, das Notwehrrecht. Und was ich da über die Jahre gehört habe von Kampfsportlern, von Trainern, von Selbstverteidigungslehrern und so weiter. Das war ganz, ganz häufig ganz großer Blödsinn.
Hast du irgendwie einen Irrglaube, den der pausenlos begegnet, wo du jedes Mal sagst,
Der größte Irrglaube ist das Thema Verhältnismäßigkeit. Das Thema Verhältnismäßigkeit spielt im Notwehrrecht keine Rolle. Das ist der weit verbreitetste Irrtum. Nämlich einmal, dass ich abwägen muss, wenn du nur meine Gesundheit angreifst, dann darf ich auch nur deine Gesundheit verletzen. Das ist Unsinn. Und genauso, wenn du mich unbewaffnet angreifst, dann darf ich mich auch nur unbewaffnet verteidigen. Auch das ist Unsinn.
Okay.
Das Thema Verhältnismäßigkeit spielt in der Notwehr grundsätzlich keine Rolle und dieser Irrtum ist einfach super weit verbreitet.
Jetzt habe ich einen zweiten Irrtum, den du vielleicht hoffentlich aufklären kannst. Du hast gerade gesagt, ich müsste das Gericht überzeugen. Das heißt, es ist aber auch nichts in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn ich da den falschen Richter habe, den falschen Staatsanwalt, der sagt, ich glaube Ihnen das nicht, weil Sie, weiß ich nicht, seit 30 Jahren Kampfsport praktizieren. Sie sind mir doch vielleicht so einer, der nur darauf aus ist, seine Techniken auszuprobieren. Und wenn ich dann den Richter habe, der sagt, ja, klingt plausibel, habe ich dann einen Nachteil?
Also erstmal grundsätzlich hat man als Kampfsportler keinen Nachteil. Man ist genauso Mensch, Bürger und unterliegt dem gleichen Recht wie jeder andere auch.
Sollte man. Aber ich höre diesen Irrglauben, dass Leute sagen, ja, aber wenn der Rechtsanwalt sieht oder wenn der Staatsanwalt oder der Richter sieht, du, weiß nicht, machst irgendwas mit Kampfsport, ist immer so ein schlechtes Karma oder ein schlechtes Bild. Kann ich nicht glauben, deswegen jetzt die Frage an dich.
Nein, das stimmt definitiv nicht. Jeder Richter, jeder Staatsanwalt ist natürlich auch nur ein Mensch. Jeder hat seine Vorurteile. Manche haben Vorurteile gegenüber, weiß ich nicht, Leuten, die einen Reitsport betreiben. Andere haben Vorurteile gegenüber Kampfsportlern. Die nächsten haben Vorurteile gegen Fußballer oder sonst was. Das ist natürlich, man sitzt da immer Menschen gegenüber. Das erstmal vorweggestellt, aber dass man grundsätzlich sagen kann, Kampfsportler begegnen irgendwelchen Vorurteilen, das ist natürlich auch Unsinn. Was man aber sagen muss ist, und das ist die große Verwechslung im Notwehrrecht, wenn ich mich verteidige, muss ich das relativ mildeste Mittel zur Verteidigung wählen. Das heißt also, ich darf zwar mein bestes Verteidigungsmittel benutzen, aber wenn ich mehrere Verteidigungsmittel zur Verfügung habe, die alle den Angriff sicher beenden können, dann muss ich das wählen, was für den Angreifer am schonendsten ist. So, und jetzt kommt der 30 Jahre Kampfsport-Experte. Dem wird man wohl unterstellen, okay, du trainierst jetzt seit 30 Jahren Kampfsport. Du hast eine Menge Mittel, die du einsetzen könntest, um einen Kampf siegreich zu beenden. So. Und jetzt musst du das wählen, was zwar sicher zum Sieg führt, aber was halt den Gegner möglichst wenig verletzt. Es gibt ein Beispiel, Urteil vom Landgericht Münster. Da war ein Kampfsportler angeklagt, der wurde angegriffen und hat dann seinen Gegner mit einem Highkick zum Kopf auf den Boden geschickt. Der war dann angeklagt wegen Körperverletzung und da hat der Richter gesagt, nee, in dem Fall war das nicht gerechtfertigt. Du hast dem gegen den Kopf getreten, das ist extrem gefährlich. Dadurch ist eine schwere Verletzung beim Angreifer entstanden. Du bist erfahrener Kampfsportler, du hättest ihm genauso gut gegen die Beine oder gegen den Oberkörper treten können, um den Angriff sicher zu beenden. Mhm. Das hätte gereicht und das wäre genauso effektiv gewesen, um eben dich aus dieser Situation zu retten und den Angreifer zu besiegen. Das hätte aber den Angreifer mehr geschont.
Mehr geschont und vielleicht sogar noch aggressiver gemacht, weil ich sage mal, ein Tritt gegen die Beine oder gegen den Brustkorb hält jemand nicht auf. Ne? Genauso, sage ich, ein Highkick in der Selbstverteidigung ist auch immer so eine Sache. Die würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht anwenden. Aber nicht, weil er nicht effektiv ist, sondern ich weiß nicht, ob ich so zielsicher gegen den Kopf treten könnte bei einer engen Schlägerei.
Ich würde das auch nicht als Mittel wählen. Ich würde es auch nicht empfehlen aus Kampfsportlehrersicht. Aber in dem Fall war es einfach so. Und das Gericht hat eben entschieden, nee, Tritt zum Kopf war zu hart. Du hättest genauso gut zum Körper oder so treten können. Hätte auch gereicht.
Ist das quasi so, wie wenn die Richter entscheiden, was in Berlin passiert ist, wo der Messerangreifer auf den Polizisten losstürmt und der Polizist erschießt ihn und dann Politiker fordern, ja, man hätte ihn aber auch in die Beine schießen können? So vielleicht so nachzuvollziehen?
Ja, das ist, glaube ich, auch wieder so ein weit verbreiteter Irrtum, der sich aber in den letzten Jahren, glaube ich, sehr relativiert hat, weil die Polizei da auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit, gute Aufklärungsarbeit macht und das eigentlich mittlerweile gerichtsbekannt ist, dass es in so einer Situation nicht möglich ist, einen gezielten Schuss auf die Beine zu machen. Das ist halt irgendwie eine Vorstellung, die man aus dem Film hat, aus dem Actionfilm.
Weißt du und weiß ich, aber wissen das wirklich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ne? Wissen das wirklich so alteingesessene Richter?
Ja, normalerweise wissen die das. Aber
Gut.
es gibt natürlich auch immer solche und solche. Es gibt gute Richter, es gibt schlechte Richter, aber in der Regel sind das sehr gute Richter, die ihren Job sehr, sehr gewissenhaft machen und das sehr
Ja.
genau wissen.
Wenn ich jetzt mal Opfer von irgendeinem Übergriff werde und ich stehe jetzt plötzlich vor Gericht und muss mich verteidigen und ich habe jetzt quasi so jemanden als Richter oder Staatsanwalt, der dem Ganzen so ein bisschen, so wie du gerade beschrieben hast, komisch beäugt. Habe ich eine Möglichkeit, auch einen Gutachter irgendwie einschalten zu lassen? Kann ich das oder sagen die, nee, da haben wir gar keine Zeit für, das ist
Nee,
die Sache nicht wert?
grundsätzlich kannst du das. Du kannst zu allen möglichen Beweisthemen ein Gutachten beantragen. Das geht. Ob der Richter das dann ablehnt und sagt, nee, ich kenne mich da selber gut genug mit aus, oder ob der Richter sagt, ja, das ist eine gute Idee, da lassen wir einen Fachmann drauf schauen, ist natürlich dann immer vom Einzelfall abhängig. Aber grundsätzlich wäre das möglich.
Du hast in dem Buch hast du diesen, ich nenne es jetzt mal, Beef mit Toni und Kalle, ohne jetzt zu spoilern. Das sind die beiden Protagonisten, die quasi sich dauernd begegnen und dauernd aneinander geraten. Und ja, dauernd landen sie vor Gesetz und du erklärst dann, warum und weshalb und war es gerechtfertigt und und. Du hast gerade gesagt, die Verhältnismäßigkeit. Ich hatte eine Folge mit Thomas Holtmann. Den kennst du natürlich, wenn du im BJJ unterwegs bist, auch.
Ja, den kenne ich gut.
Und mit ihm hatte ich, ja, ich sage jetzt nicht sehr lange, aber wir hatten eine längere Diskussion über die Verteidigung mit dem Messer. Und er nennt sie natürlich nicht Messer, sondern Tools. Ich habe gedacht, das macht nur er, aber es gibt wirklich sehr viele, die Messer trainieren und nennen die ganzen Sachen aber nicht Messer, sondern nennen das wirklich Tools. Ist das so ein, ich sage jetzt mal, so ein rechtliches Ding oder?
Nein, gar nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ein Missverständnis, das Messer oder halt eben das Tool, weil es gibt eben auch Gegenstände, die ähnlich eingesetzt werden können wie ein Messer, die aber kein Messer sind. Und um das einfach
Der Oberbegriff.
ja, mit dem Überbegriff zu beschreiben, wird eben der Begriff Tool benutzt. Hat vielleicht, um das noch kurz zu ergänzen, hat vielleicht tatsächlich auch eine rechtliche Komponente, denn man kann unterscheiden, ob Gegenstände dem Waffengesetz unterliegen. Das sind einige Messer, andere Messer aber nicht. Und das, was nicht dem Waffengesetz unterliegt, ist dann rechtlich als Werkzeug einzustufen. Tool übersetzt Werkzeug. Deswegen macht es auch aus dem Grund Sinn, den Oberbegriff Tool zu wählen. Einmal, um einfach mehr als nur Messer einzuschließen und um vielleicht auch die Unterscheidung, unterliegt dem Waffengesetz oder unterliegt nicht dem Waffengesetz, zu treffen.
Weißt du, und da finde ich diese Rechtsgebung ziemlich schwammig. Wenn ich lese, erlaubt sind nur Messer mit einer Klingenlänge von so und so viel Zentimeter, aber kein Messer, was ich mit einer Hand öffnen kann. Kannst du da so ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute dann ab und zu auch so ein bisschen, ja, nicht ganz nachvollziehen können, was ist jetzt erlaubt, was nicht? Weil wenn ich mir dann vorstelle, ich laufe jetzt mit einem Hammer rum, weil ich Dachdecker bin und setze den ein, ist ja dann quasi auch ein Werkzeug. Wird mir das jetzt, sag ich mal, zur Last gelegt werden? Weil das ist ja, würde ich jetzt mal ganz einfach schlicht behaupten, ist ja auch ein Tool.
Ja, also erstmal kann ich total verstehen, dass das Waffengesetz verwirrend ist. Was unterliegt jetzt dem Waffengesetz? Was unterliegt nicht dem Waffengesetz? Man muss sagen, das Waffengesetz ist ein Gesetz, was im Prinzip wie ein Flickenteppich ist. Das folgt keiner Logik. Das ist immer wieder ergänzt worden, reformiert worden und meistens aufgrund von irgendwelchen Vorfällen, wo dann die Politik in Aktionismus verfallen ist und irgendwelche Vorschriften ins Waffengesetz aufgenommen hat, die, wenn man die mal logisch hinterfragt, nicht so wirklich sinnvoll sind. Beispiel Messer. Macht es wirklich einen Unterschied, ob das Messer 10 Zentimeter lange Klinge oder eine 13 Zentimeter lange Klinge hat. Für die Gefährlichkeit macht es wirklich einen Unterschied, ob ich das Messer einhändig öffnen kann oder beidhändig. Das sind ja sicherlich Fragen, die wir nicht beantworten können. Das macht eben die Politik. Wir können uns nur an die Regeln halten, die uns gegeben werden. So, wir machen die Spielregeln nicht, wir müssen uns dran halten. Die sind aber wirklich verwirrend. Das Waffengesetz ist wirklich kompliziert. So, und jetzt die Frage zum Hammer.
Ja.
Strafrechtlich macht es keinen Unterschied, ob ich ein Werkzeug benutze für eine gefährliche Körperverletzung oder ob ich ein dem Waffengesetz unterliegendes Messer benutze oder ob ich sogar ein verbotenes Messer benutze. Ein Butterfly-Messer beispielsweise ist verboten. Wenn ich das besitze, ist das für sich genommen schon eine Straftat.
So, und das Butterfly-Messer, warum das verboten ist, kann ich nicht nachvollziehen. Warum? Ich denke mal, es kommt auf die Klingenlänge da an, ne? Oder?
Nee, beim Butterfly-Messer ist es einfach so, das ist ein Messer, was früher jeder Jugendliche hatte.
Ja,
Damit
diese
aber.
Messer gab es übrigens auch gegenüber vom Essener
Genau,
Hauptbahnhof.
die gab es früher auch. Da hat jeder mit rumgespielt.
Ja.
Natürlich auch, sag ich mal so, das, was so unter Straßenkriminalität fällt. Die Jungs hatten natürlich auch Butterfly-Messer. Damit wurden Straftaten begangen. Und dann hat ein schlauer Politiker gedacht: Oh, dann verbieten wir jetzt die Butterfly-Messer. Hat aber nicht bedacht: Ja, gut, dann nehmen die Jungs sich halt irgendein anderes Messer. Also, es ist auch wieder so eine aktionistische Entscheidung aus meiner Sicht, die nicht wirklich logisch ist. Aber es ist einfach so, wie es ist. Aber um nochmal auf deine Frage mit dem Hammer zurückzukommen. Also wenn ich das Butterfly-Messer besitze, wenn ich das nur zu Hause im Schrank liegen habe, ist das eine Straftat. Wenn ich das benutze, um jemanden abzustechen, ist das natürlich eine gefährliche Körperverletzung, vielleicht sogar ein versuchter Totschlag oder was auch immer, aber ist ja egal. Es ist auf jeden Fall eine Straftat, die ich mit dem Butterfly-Messer begehe. Also ich begehe eine Straftat nach dem Waffengesetz, unerlaubter Besitz eines Butterfly-Messers, zusätzlich die gefährliche Körperverletzung. Bleiben wir mal dabei, ich steche jemanden in den Arm. So, um es nicht unnötig kompliziert zu machen. So, wenn ich jetzt ein Messer benutze, nehmen wir mal mein Küchenmesser, was ich natürlich legal besitzen darf, das ist dann kein Verstoß gegen das Waffengesetz, damit steche ich jemanden in den Arm, ist genauso eine gefährliche Körperverletzung. Und jetzt kommst du mit deinem Hammer und haust jemanden mit dem Hammer auf den Arm, das ist auch eine gefährliche Körperverletzung. Also das macht strafrechtlich im Prinzip an der Stelle keinen großen Unterschied.
Das heißt, der Besitz allein vom Butterfly-Messer ist verboten.
Ja, das ist eine Straftat, also
Unglaublich.
genauso
Aber
wie
ich, aber ich kann, aber,
Wurfsterne.
aber ich kann mir zu Hause ein Katana an der Wand hängen. Wobei ja schon eine Menge Leute mit Katanas irgendwie Amok gelaufen sind.
Das stimmt, du darfst damit auch nicht draußen rumlaufen.
Aber ich darf sie in der Wohnung haben.
Genau.
Als Deko.
genau.
Also wie gesagt, ich verstehe es halt nicht. Ich kann es halt nicht verstehen. Ich weiß, so wie du gerade erzählt hast, dass irgendein schlauer Politiker drauf kommt und sagt, ich muss jetzt mal irgendwas tun. Damit ich auch mir mal hier ein Lob abhole und verbiete jetzt mal das und das. Nun, Tschakos sind ja auch verboten. Ich gehe mal von aus, auch weil vielleicht irgendwie vermehrt irgendwo Leute sich damit so ein bisschen die Birne haben einschlagen lassen. Ich kann es nur mutmaßen. Diese Tools und Messer. Du hast gerade von der Verhältnismäßigkeit gesprochen. Ich hatte mit dem Thomas dann ein Gespräch, wo er gesagt hat: Stelle vor, du begibst dich. Oder du befindest dich auf dem Boden und jemand schlägt auf dich ein. In deinem Buch hast du es, glaube ich, hilf mir jetzt bitte, ich habe es nicht ganz genau drauf. In deinem Buch hast du, glaube ich, eine ähnliche Situation und
Ja.
jemand nimmt das Messer und verletzt ihn. Wenn er ihn tödlich verletzt. Und das ist so jetzt, wo ich so einen Zwiespalt habe, weil auch da kann sein, dass ich als Selbstverteidigungstrainer komplett falsch gelegen habe und das den Leuten auch falsch erklärt habe. Und derjenige verstirbt an Ort. Die Polizei kommt, ich stehe da mit dem blutigen Messer, der Typ liegt auf dem Boden tot. Kein Zeuge weit und breit. Er hat kein einziges Messer dabei. Ich habe vielleicht ein paar Kratzer oder ein blaues Auge. Stehe jetzt vor Gericht und erzähle, dass derjenige mich angegriffen hat und ich habe in diesem Moment keinen anderen Ausweg gesehen und habe zugestochen und dieser Stich war tödlich. Wie würde ein Staatsanwalt, wie würde ein Richter das eventuell auffassen?
Es ist ja die Frage, von welchem, wieder die Frage wie am Anfang, von welchem Sachverhalt gehe ich aus? Glaube ich dir das, dass es so war?
Hm.
Oder wenn die Polizei so sieht, da der eine steht mit dem blutigen Messer in der Hand, der andere ist verletzt oder tot, dann sieht das erstmal nicht gut für denjenigen aus, der das Messer in der Hand hält.
Okay, soweit sind wir einig.
Ja. Jetzt hast du
gesagt, mach mal Folgendes. Ich stehe jetzt vor Gericht. Du bist jetzt der Staatsanwalt, okay? Du bist ja Staatsanwalt. Sprech mal so mit mir oder stell mir mal so die Frage, wie ich jetzt auch antworten würde.
Also ich, um vielleicht nochmal vorwegzunehmen, es gibt natürlich im Vorfeld Ermittlungen. Also
okay.
Du kommst ja nicht in der Straße direkt vor Gericht.
Ja.
Das gibt es im amerikanischen Film, das gibt es bei uns nicht.
Ja.
So, wir würden also natürlich dir die Möglichkeit geben, zu erzählen, was passiert ist. Wir würden natürlich schauen, gibt es irgendwelche Zeugen, gibt es Videoaufnahmen, gibt es was auch immer, gibt es irgendeine Vorgeschichte, kanntet ihr euch, was ist vorher passiert?
Wir kannten uns nicht, es gibt keine Vorgeschichte und es gibt auch keine Videoaufnahmen und keine Zeugen.
Ja.
Ein Typ, den ich noch nie gesehen habe. Also ich kann Ihnen das, Herr Staatsanwalt, das war so, ich bin abends da durchgelaufen und der Typ kam mir entgegen und hat mich dumm angemacht. Ich wollte einfach weitergehen, aber er ist mir hinterhergegangen. Hat dann eine Flasche aufgehoben und hat sie nach mir geworfen. Ich wollte dann eigentlich zu meinem Auto, aber er war ein bisschen schneller, ist mir hinterhergerannt, hat mich hier an meine Kapuze gegriffen und hat mir dann direkt eine eingeschenkt. Ich habe dann versucht, weil ich direkt einen Schlag vom Kopf bekommen habe, ein bisschen zu reagieren, aber war sehr benommen. Und wir sind dann zum Schluss auf dem Boden gelandet. Ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass seine Hände an meinem Hals waren und er mit der rechten Hand immer auf mich eingeschlagen hat. Und ich habe natürlich, ich war früher Pfadfinder, habe natürlich ein kleines Pfadfindermesser von 6,5 Klingenlänge in meiner Hose und das war der einzige Weg, weil ich hatte echt Angst um mein Leben.
Ja, wenn du diese Story so erzählst,
ja.
Dann...
Ich würde es jetzt besser ausschmücken, aber im Großen und Ganzen
sind das die Fakten. Man sich fragen müssen, kann man diese Geschichte widerlegen? Also kann ich einen Sachverhalt feststellen, der anders war?
Mhm.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann gilt der Zweifelsgrundsatz. In dubio pro reo hat man vielleicht schon mal gehört. Das heißt also, wenn Zweifel bleiben, dann wirken die sich positiv für den Angeklagten aus.
Mhm.
Das heißt also, wenn es im Zweifel so war, wie du erzählt hast,
ja.
Dann wäre das eine Notwehrsituation. Ja, du warst eben in der Lage, dich verteidigen zu dürfen.
Mhm.
Sodass also möglicherweise deine Tat, dein Stich mit dem Messer gerechtfertigt war. Jetzt stellt sich eben die Frage, war das mildeste Mittel, was du zur Verfügung hattest, was den Angriff sicher beendet?
Das mildeste Mittel, würde ich jetzt sagen.
Was den Angriff sicher beendet, darauf kommt es an. Also war das deine beste Verteidigungsmöglichkeit?
In dem Moment ja, weil genau. Er war bedeutend größer, bedeutend stärker und wie gesagt, da ich den Schlag schon vorab vor den Kopf bekommen habe, war ich ziemlich benommen und hatte großartig keine Chance, ihn irgendwie auf Abstand zu halten.
Jetzt unterstellen wir noch, du bist nicht der 30 Jahre Kampfsport-Experte.
Doch, das mache ich schon. Aber wie gesagt, ich wurde überrascht. Also deswegen bin ich ja dem Ganzen erstmal so ein bisschen aus dem Weg gegangen und wollte zu meinem Auto. Bis der Hayopai mir dann von hinten an die Kapuze gegriffen hat. Und, ja, Sie können mal gerne so ein bisschen mein polizeiliches Führungszeugnis sehen. Also ich bin nie irgendwie auffällig geworden. Also ich bin Familienvater und also.
Ne? Wir würden jetzt ermitteln, was trainierst du so? Was bist du in der Lage, dich in so einer Situation auch anderweitig erfolgreich zu wehren?
So, und da hätte
wenn ich aber zu der Überzeugung gelange, das bist du nicht, in dieser konkreten Situation war der für dich sichere Weg aus dieser Situation rauszukommen, also der sichere Weg zum Sieg war der Einsatz des Messers, dann würde man sagen, das war gerechtfertigt, du hast aus Notwehr gehandelt und wirst deswegen nicht verurteilt.
Okay, also und da war bei mir dann immer so der Fehler, dass ich gedacht habe, du hast jetzt ein Messer benutzt, derjenige war unbewaffnet, egal was passiert, du wirst verknackt, weil du jemanden jetzt das Leben genommen hast und keiner weiß ja, wie hätte es ausgehen können. Hätte er dich vielleicht nur bewusstlos geschlagen oder hätte dir nur einfach eine gegeben und wäre dann aufgestanden und wieder seines Weges gegangen?
Darauf kommt es aber eben nicht an.
Ja,
es kommt einfach darauf an, besteht eine Notwehrlage, also ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff, sprich wirst du gerade in diesem Moment zu Unrecht angegriffen, dann darfst du dich verteidigen. Und dann darfst du dich mit dem besten dir zur Verfügung stehenden Mittel verteidigen, in dem Fall mit dem Messer. Mhm. Wenn du, wie gesagt, wenn du mehrere Mittel zur Verfügung hast, die alle die besten sind, also sprich, du könntest auch irgendeine Krav-Maga-Technik in dieser Situation machen, die auch sicher zum Sieg führen würde, dann würde man sagen, das Messer war nicht das für den Angreifer schonendste Mittel, sondern die unbewaffnete Selbstverteidigungstechnik. Aber wenn wir sagen, nein, nur das Messer war mit Abstand die beste Möglichkeit, dich zu verteidigen, denn du musst dich nie auf eine unklare Kampfsituation einlassen, dann ist das tatsächlich der Einsatz des Messers in so einer Situation aus Notwehr gerechtfertigt.
Hast du irgendwie ein Fallbeispiel, wo dieses Szenario ähnlich war, aber derjenige wurde verknackt, weil, sage ich jetzt mal, der Richter gesagt hat, ich glaube Ihnen das nicht? Ist ja sowas im Kopf jetzt gerade so?
Also eine konkrete Geschichte kann ich dazu jetzt aus dem Kopf nicht erzählen, aber natürlich wird häufig versucht, sich mit dem Argument Notwehr zu verteidigen. So, jetzt muss man natürlich sagen, Richter und Staatsanwälte sind ja auch nicht blöd. So, wir sind Profis darin, die Wahrheit festzustellen. Das heißt also, wir gucken uns ganz genau an, was erzählst du? Und dann gehört es zu unserer Kernkompetenz, festzustellen, ist das die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit? Und häufig kommt man zu dem Ergebnis, die Story, die du uns hier gerade erzählst, die stimmt nicht.
Woher? Woher wollen Sie das wissen? Sie waren ja nicht vor Ort.
Das stimmt, aber es gibt eben Mittel, eine Aussage zu analysieren. Das ist, ist im Handwerkszeug, herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht.
So, und hättest du jetzt, würde ich jetzt wie gesagt vor Gericht sitzen, mein Anwalt neben mir und du hättest mir vorhin diese eine Frage gestellt, war das das mildeste Mittel? Ich glaube, da hätte ich schon Panik. Da hätte ich schon Panik und da würde ich sagen, okay, stopp, wir unterbrechen das hier, ich möchte Ihnen gerne irgendwie einen Gutachter einschalten oder was weiß ich. Also da würde ich wohl leicht in die Panik verfallen, weil wie gesagt, diese Mythen natürlich auch überall rumgeistern. Das, was ich gerade gesagt habe, du hast denjenigen abgestochen und das war's. Du kommst dafür in den Bau.
Natürlich, das denke ich, da muss sich jeder klar sein. Es gibt, aus meiner Sicht, gibt es für die Selbstverteidigung gibt es sozusagen drei Aspekte. Es gibt einmal die technische Seite, die Selbstverteidigungstechnik an sich. Es gibt die rechtliche Seite. Was passiert, wenn ich das mache? Wann darf ich mich verteidigen? Wann darf ich mich nicht verteidigen? Und die dritte Seite ist meines Erachtens die Mindset-Seite. Also bin ich bereit, die Konsequenzen meiner Handlung zu tragen? Und auch habe ich überhaupt das Mindset, mich zu verteidigen? Du kennst das aus deinem Training, gerade wenn Leute neu kommen, die verfallen eher in den Freeze-Modus, die wehren sich gar nicht oder die wehren sich viel zu zaghaft. Also ich brauche das Mindset, mich zu verteidigen. Und ich brauche auch das Mindset, damit klarzukommen, dass ich möglicherweise den Angreifer verletzt habe, vielleicht sogar schwer verletzt oder in deinem Beispiel sogar getötet habe. Das ist natürlich eine Frage, die man sich vorher stellen sollte. Also ich denke, es gehören alle drei Aspekte dazu, wenn ich ein Tool einsetze.
Jetzt habe ich, oder sagen wir mal anders, du bekommst jetzt einen Fall auf den Tisch, wo ja quasi das jetzt, diese Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Das heißt, du bist der Staatsanwalt, du musst jetzt erstmal so ein paar Informationen über denjenigen einholen. Wäre ich Staatsanwalt, würde ich erstmal den Namen erstmal googeln. Auf Facebook, Twitter, Instagram. Jetzt finde ich den Typen. Frage ist, ist das erlaubt?
Natürlich ist das erlaubt.
Okay. Jetzt finde ich diesen Typen und sehe, dass sein Profil öffentlich ist und der hat irgendwelche Videos hochgeladen, wie er, weiß ich nicht, mit einem Messer rumhantiert und irgendwelche Mangos aufschneidet, aber mit irgendwelchen kämpferischen Hosen, mit Tarnhosen. Wirft das ein schlechtes Bild dann auf denjenigen? Weil du kennst ja diese Leute, die sich so ein bisschen über Facebook oder Instagram so ein bisschen profilieren, gerade auch so als Selbstverteidigungstrainer, die dann mit einer miesen Miene dann irgendwie einen geschränkten Arm irgendwie Fotos machen und haben dann 20, 30 Messer in den Händen und zeigen dann, was sie können. Ist das vom Vorteil gerade so als Selbstverteidigungstrainer?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also auf mich, weil ich einfach selbst Kampfsportler bin und die meisten Leute hier aus der Gegend auch einfach persönlich gut kenne. Und das für mich mehr oder weniger normal ist, dass die Leute sich natürlich auch präsentieren und das auch zur Werbung nutzen und so weiter. Klar, das ist, würde ich jetzt erstmal als neutral beurteilen, aber jemand, der halt nicht aus der Kampfsportwelt ist, für den, auf den wirkt das sicherlich nicht so neutral.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo ich denke, das guckt jetzt jemand, ein Staatsanwalt, der überhaupt nichts mit Kampfsport am Hut hat und sieht, ja, ist doch ganz klar, der Typ lechzt nach Gewalt, der lechzt nach Brutalität.
Da muss ich dir, glaube ich, ins Wort fallen. Das geht, glaube ich, zu weit. Das kommt ja auch sehr darauf an, was ist das für ein Video? Wie präsentiert man sich da? Ist das ein Video, wo man permanent irgendwelche Leute wegkloppt oder ist das ein Trainingsvideo? Das würde ich sagen, das ist ja eher der Fall, dass Leute Trainingsvideos posten oder Technikerklärungen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Techniken demonstrieren oder so. Daraus ist der Schluss, das ist jemand, der lechzt nach Gewalt, ist völlig unzulässig, den Schluss daraus zu ziehen. Das würde auch keiner machen.
Also wie gesagt, ich bin da vorsichtig. Ich glaube dir, ich glaube auch meinem ersten Gast, den ich in der ersten Staffel hatte, der Rechtsanwalt, dass er gesagt hat, nee, er sieht das nicht so, aber man kann auch nicht in jedem Kopf reingucken. Und ich rede jetzt von diesen Leuten, die Drills machen. Gerade das, was so ein bisschen modern ist mit den Messern, dass die da irgendwelche Drills machen, um Leute da irgendwie schnell die Augen auszustechen. Ich habe genug Videos gesehen und ich weiß nicht, wie gesagt, wie das so ein bisschen wirkt, wenn dann die Gegenseite sagt, ja, gucken Sie mal, erklären Sie mal ein bisschen, was Sie da machen.
Naja, ich denke, da muss man sich immer fragen, warum macht er das? Was macht er da? Und das muss man auch ehrlich sagen, wenn wir waffenlose Selbstverteidigung, waffenlosen Kampfsport trainieren, dann trainieren wir auch den Gegner, den Angreifer, den Trainingspartner. Wir trainieren den Trainingspartner zu verletzen. Wir verletzen natürlich den Trainingspartner nicht, aber wir trainieren ja Kampftechniken. Mhm. So. Und ob ich jetzt trainiere, jemanden auf den Boden zu werfen mit Schmackes, ob ich trainiere, jemanden vor den Kopf zu hauen, ob ich trainiere, jemanden zu würgen, ob ich trainiere, jemanden mit einem Stock oder einem Messer zu traktieren, das macht erstmal keinen großen Unterschied.
Also ich sag mal so, das, was du jetzt gerade so alles erzählt hast, auch mit der Verhältnismäßigkeit, ist ja schon ein Vorteil für uns, ne? Wenn ich das jetzt so grob auffasse.
Wie meinst du das, Vorteil für
uns? Ein Vorteil für uns, die Selbstverteidigungstrainer sind, gerade wenn dann irgendwann mal wirklich die Kacke am Dampfen ist. Ich hatte wirklich gedacht, dass wirklich sehr viele so dieses schlechte Bild und gerade als das damals mit MMA anfing, dass dieses schlechte Bild von dem Kampfsportler immer noch eine große Rolle spielt.
Also das muss ich wirklich sagen, das ist ein Mythos, dass das eine Rolle spielt.
Ist gut zu hören.
Das denke ich definitiv nicht. Es gibt natürlich auch viele Staatsanwälte, es gibt viele, die Kampfsport machen, gar keine Frage. Es sind ja genauso Menschen wie du und ich. Die einen spielen gerne Fußball, die anderen lieber Tennis und manche machen halt gerne Kampfsport. Und so dieses negative Bild, was der Kampfsportler so in der Öffentlichkeit hat, das glaube ich, das ist wirklich veraltet.
Sehr gut, das beruhigt mich schon
mal. Überhaupt mal gab.
Das beruhigt mich schon mal. Alexander, ich habe noch eine kleine Geschichte und ich erzähle lieber. Da steht jemand auf der Bühne und macht Witze über, über dessen Frau. Derjenige kommt zur Bühne, gibt ihm eine Backpfeife und geht. Erstmal, da wirst du mir als BJJler mit Sicherheit zustimmen, hätte Chris Rock BJJ gemacht oder wird er das machen? Oder wärst du vorne an der Bühne? In dem Moment, wo Will Smith ihm den Rücken zuwendet, ist doch schon das Todesurteil überhaupt gewesen. Wärst du draufgesprungen?
Ich würde erstmal nicht jedem empfehlen, BJJ zu machen, gar keine Frage. jetzt aber die Situation auf der Bühne, da kommt jemand auf die Bühne, ja, das ist ja bei der Oscar-Verleihung ist es ja normal, dass Leute aus dem Publikum auf die Bühne kommen. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Jetzt hat er gerade einen Scherz über die Frau von Will Smith gemacht. Smith kommt auf die Bühne, dreht sich so ein bisschen weg, um eben auszuholen und schlägt dann zu.
Rechnet ja auch
keiner. Da rechnet keiner mit.
Die beiden kennen sich ja auch.
Da kann auch keiner sagen, dass er in der Situation die Superabwehrtechnik hätte umgesetzt. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir es mal unter dem rechtlichen Aspekt betrachten hätte, in dem Moment, wo Will Smith ausholt, hätte Chris Rock sich verteidigen dürfen, wie auch immer. BJJ-mäßig mit einem Takedown, keine Ahnung, mit einem...
Auch in dem Moment, wo er wieder von der Bühne weggeht?
Nein, in dem Moment nicht. In dem Moment, wo Will Smith ausholt, um zuzuschlagen, bis Will Smith halt
aber die Bühne... Das war zu schnell.
Ja, war zu schnell. Das ist wieder natürlich das praktische Problem, wie schätze ich eine Situation ein und vor allem, wie gut setze ich meine Verteidigung um? Das ist wieder eine technische Frage.
Die einzige Möglichkeit, die er jetzt hätte, wäre ihn quasi zu verklagen auf Schmerzensgeld oder was weiß ich.
Das kann er machen. Weiß ich nicht, wie das amerikanische Recht funktioniert, aber in Deutschland würde es auf jeden Fall gehen.
Ja, das heißt, ich kenne jemanden, wir sind gut befreundet, er kommt auf mich zu, gibt mir eine Backpfeife, dreht sich um und geht. Ab da darf ich nicht mehr mich verteidigen.
Richtig. Du darfst dich nur verteidigen, solange der Angriff gegenwärtig ist. Das heißt, der Angriff steht unmittelbar bevor. Also er kommt in feindseliger Absicht auf dich zu und ist, sag ich mal, in Schlagreichweite und du weißt, der schlägt jetzt gleich zu. Da fängt das Zeitfenster an, in dem ich mich verteidigen darf. Der holt aus, ich darf mich verteidigen, der Schlag kommt auf mich zu, ich darf mich verteidigen. Dem Moment, wo mich der Schlag auch noch trifft, darf ich mich auch verteidigen. Also Angriff steht unmittelbar bevor, Angriff hat gerade begonnen oder Angriff dauert noch an. In dem Moment, wo sich der Gegner umdreht, um wegzugehen, dauert der Angriff nicht mehr an. Da ist der Angriff beendet. Das heißt, mein Zeitfenster für die Notwehr ist zu.
Ja, aber hätte er jetzt die Backpfeife gegeben und hätte weiter vor ihm gestanden, dann hätte er die Möglichkeit gehabt?
Machen wir es einfach. Er gibt ihm die Backpfeife und holt zu einem zweiten Schlag aus.
Dann, okay, aber wenn er nicht ausholt?
Dann ist es wieder eine Frage, wovon können wir ausgehen? Können wir davon ausgehen, der wird jetzt gleich noch ein zweites Mal zuschlagen oder können wir davon ausgehen, nein, der Angriff war beendet, der wollte dem die eine demütigende Backpfeife geben und damit war der Angriff halt zu Ende. Das ist wieder eine Frage, von welchem Sachverhalt müssen wir ausgehen?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht mit euch tauschen. Also diese ganzen Sachen im Kopf zu behalten und abzuwägen, war das jetzt rechtmäßig? Schon harter Job, ne? Der Staatsanwalt und Rechtsanwalt, gerade auch Richter.
Es ist ein harter Job, es ist ein schöner Job, es ist ein interessanter Job.
Da glaube ich.
Es ist natürlich ein Job, für den man auch eine relativ lange Ausbildung durchlaufen muss, um das eben dann auch zu können. Dafür gibt es eben die Juristen. Aber da würde ich ganz gerne nochmal den Bogen zurück zum Buch spannen. Als Selbstverteidigungstrainer ist man meines Erachtens absolut in der Verantwortung, seinen Schülern das Thema beizubringen und zwar richtig beizubringen. Denn es stellt sich ja für jeden die Frage, wann darf ich mich denn verteidigen? Also wann ist mein Zeitfenster sozusagen? Wann ist die Situation, wann ich mich verteidigen darf? Und das war die Idee, das Buch zu schreiben, dass ich dieses Thema, was natürlich rechtlich sehr komplex, sehr schwierig ist, so runterbreche, dass nichts falsch ist, sondern alles 100% korrekt ist, aber so ist, dass es der juristische Laie versteht, dass es eben der Kampfsportler versteht, dass es der Kampfsportlehrer versteht, damit dann vor allem die Trainer in die Lage versetzt werden, auch ihren Schülern das richtig beizubringen. Das ist ja auch vielleicht eine verteidigungstaktische Frage, wie trainiere ich, was trainiere ich, um mich eben rechtssicher verteidigen zu können.
Hast du dieses Buch selber rausgebracht, weil ich sehe da nirgendwo einen Verlag, hast du das auf eigene Kosten drucken lassen? Ja. Respekt. Also das, was er, der Alexander jetzt gerade angesprochen hat, ich sehe es eben genauso. Alle, die in der Selbstverteidigung unterwegs sind, sei es Trainer, sei es Praktizierende oder Leute, die überhaupt sich mit dem Thema näher auseinandersetzen wollen, ich glaube, es ist die bisher wirklich praktischste Lösung, dieses Buch sich anzuschaffen. Wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, es sind, kurz mal gucken, knapp 149, 150 Seiten mit Literaturverzeichnis noch hinten dran. Es ist wirklich handlich, schön, man kann es schnell lesen, man kann es gut lesen und ich finde das alles wirklich so heruntergebrochen, dass wirklich jeder Honk, der mit Gesetzen nicht viel am Hut hat, so wie ich, das auch versteht. Und ich denke, die meisten Selbstverteidigungsschulen, gerade was so Krav Maga angeht oder so, nehmen das zu selten durch, gerade so Theorie. Weil sind wir ehrlich, wenn ich angebe, wir haben es auch schon gemacht, ich bin aber jetzt auch ganz ehrlich, nach dem Gespräch lag ich bei ein, zwei Punkten falsch, auch nachdem ich dieses Buch gelesen habe, bin ich jetzt ein bisschen schlauer. Wenn du den Schülern sagst, pass mal auf, wir machen heute Theorie, sag 50%, oh, deswegen bin ich nicht hier, ich will kloppen. Ich will schwitzen, ich will die Technik üben.
Ja. Ich glaube, dass man das auch ganz gut verbinden kann. Das machen wir viel im Behördentraining. Ich bin auch viel involviert in die Ausbildung von Ordnungsbehörden, Polizei, Ordnungsämter, Ausländerämter, alle mit Vollstreckungsaufgaben. Und da machen wir viel Szenario-Trainings, also Rollenspiele oder Szenario-Trainings, oder wie immer man es bezeichnen möchte, ja, mit rechtlichem Feedback. Das heißt also, es wird ein Szenario gestellt. Das sollen dann die Einsatzkräfte oder kann man ja auch im Kampfsportbereich für die Privatleute, das soll gelöst werden. Und dann gibt es dazu nicht nur taktisches, technisches Feedback, sondern eben auch Feedback, war das rechtlich so in Ordnung? Die Frage, wann hast du dich entschieden, dich zu wehren? Warum hast du dich zu dem Zeitpunkt entschieden? Also man muss das ja nicht alles trocken durchkauen. Man kann das ja auch in praktische Übungen einbinden und dann eben auch diesen Aspekt des rechtlichen Feedbacks mit einbinden. Dafür muss natürlich auch der Trainer in der Lage sein, das rechtlich richtig einordnen zu können, das entsprechende Feedback zu geben.
Wie können die Leute an das Buch kommen? Denke mal über Amazon oder über dich oder?
Ja, im Moment gibt es das Buch zu bestellen unter www.notwehr.net/shop oder eben direkt auf notwehr.net und dann den Shop-Link anklicken. Da kann das Buch dann einfach bestellt werden, per PayPal oder Vorkasse bezahlt werden und das geht dann sofort in den Versand und ist dann ein Jahr später bei euch. Das Buch kostet 29,99 und ich habe mir überlegt, weil ich den Podcast cool finde, weil ich mich über die Einladung freue, dass ich einen Rabattcode freischalte für alle Hörer von deinem Podcast. Und zwar mit dem Rabattcode Hyäne, alles groß geschrieben, gibt es 5€ Rabatt.
Ich packe den Link und den Rabattcode in die Shownotes. Da könnt ihr draufklicken. Ihr könnt auch gerne in dem Shop das für den regulären Preis bestellen, wenn ihr sagt, ich möchte den Alexander Bayer ein bisschen unterstützen, weil ich weiß, was das für ein Struggle ist, sage ich jetzt mal, um es ins Englische zu verfallen, ein Buch herauszubringen, weil meine Mutter hat vor, weiß ich nicht, 8 oder 7 Jahren auch ein Buch herausgebracht. Sie hat aber damals einen Verlag gefunden, aber ich weiß, was das für ein Struggle ist und was da an Kosten auftreten. Deswegen, auch wenn ihr der Meinung seid, ja, für 30€ ist ein, da erwarte ich schon irgendwie 800 Seiten. Nee, macht das. Da ist wirklich jeder Cent wirklich gut aufgehoben.
Ja, vielleicht da noch zu sagen, es gibt ja die Geschichte von dem Handwerker. Der Handwerkermeister kommt, guckt sich die kaputte Heizung an, haut einmal mit dem Hammer davor und sagt, 500€ kostet das. Der Kunde beschwert sich, was, 500€, du warst ja nur eine Minute da. Sagt der Handwerker, ja, du bezahlst auch nicht meine Zeit, du bezahlst mein Wissen. Du bezahlst, dass ich genau weiß, wo ich einmal mit dem Hammer vorkloppen muss. So. Und im Prinzip, 150 Seiten ist schon relativ umfangreich für nur das Thema Notwehrrecht. Das ist nicht wenig. Klar, das Buch ist nicht super dick, aber es geht eben darum, das Thema so zu erklären, dass es jeder versteht und das Ganze rechtlich richtig. Und das ist natürlich viel Wissen, viel Zeit, viel Überlegung, die da reingeflossen ist, das so auf den Punkt runterzubringen.
Du brauchst dich gar nicht erklären, weil ich sehe das genauso. Das Buch steht auf jeden Fall ganz safe bei mir im Bücherregal. Und das wird auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit bei uns im Training ein bisschen mit aufgenommen. Und ja, ich bedanke mich erstmal, dass du erstens dieses Buch geschrieben hast für die Community, sage ich jetzt mal, für die Leute, die aus der Selbstverteidigung kommen, die überhaupt aus dem Kampfsport kommen. Deswegen nochmal der Aufruf, holt euch dieses Buch, auch wenn Weihnachten noch ein bisschen hin ist, aber Alexander hat einen Rabattcode freigeschaufelt und klickt einfach drauf und bestellt euch das Buch. Alex, wir kommen zu Ende dieser Folge und ich hatte zwei Rubriken. Ich weiß nicht, ob du da dran teilhaben möchtest. Und zwar gibt es eine Rubrik, die Musik kommt jetzt.
Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
Und zwar ist das die Rubrik Empfehlung. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Können kampfsportbezogen sein, können sogar zur Notwehr irgendwie Notwehrrecht ein weiteres Buch bezogen sein, können Filme, Musik. Letztens hatte einer das Mochi-Eis hier empfohlen. Das ist so ein japanisches Eis, das wohl bei Edeka gibt. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Wenn nicht, würde ich mit meiner anfangen. Dann hast du ein bisschen Zeit zu überlegen, wenn du was hast.
Fang du erstmal an.
Ich fange an mit einer Serie auf Netflix. Und zwar nennt die sich Top Boy. Und das ist eine englische Serie, die wurde schon mal 2011 angefangen, Staffel 1 bis Staffel 2 und 2013 wieder eingestellt. Und es ist eine wirklich, wirklich geile englische Serie. Es geht um Drogenhändler in den Straßen Londons und zum Teil jamaikanischen Background haben sie alle. Und als die Serie 2013 eingestellt worden ist, hat sich irgendwann dieser kanadische Rapper Drake, ich denke mal einige kennen ihn, so in die Serie verliebt, dass er Geld in die Hand genommen hat und hat zwei weitere Staffeln produziert mit seinem eigenen Geld, mit den gleichen Schauspielern und hat die Geschichte weiterlaufen lassen. Und es gibt jetzt normalerweise Staffel 3 und 4, aber es gibt jetzt nochmal Staffel 1 und 2 neu produziert auf Netflix, Top Boy. Wirklich eine richtig geile Serie. Zum Teil sehr brutal. Frag mich dann immer meistens so, wo bleibt die Polizei da in England? Ich glaube nicht, dass es gang und gäbe ist, Leute da vom Dach zu schmeißen und auf offener Straße einen Kopfschuss zu verpassen. Aber wenn ihr wirklich eine geile, düstere Serie sucht, mit einem schönen Schnitt, sehr schöne Synchronisation, dann ist Top Boy meine Empfehlung für euch.
Ja, ich habe eine geile Buchempfehlung. Notwehrrecht in der Selbstverteidigung. Sehr empfehlenswert.
Ja. Haben wir drüber gesprochen, wer sich jetzt noch erinnert? Ja, Alexander, dann bedanke ich mich, dass du bei mir warst oder dass wir uns heute hier eingefunden haben. Und,
sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ein wenig über das Buch und über das Notwehrrecht reden konnten. Ich weiß aus dem persönlichen Kreis, dass sehr viele das auf ihre Wunschliste haben, dass sehr viele Trainer sagen, ey, endlich mal ein Buch, was schön spezifisch auf das ganze Thema eingeht. Und ich werde dich beim Training auch weiterhin, ja, wie sagt man, empfehlen und Werbung für dich machen. Und Leute, wenn ihr wirklich in der Selbstverteidigung unterwegs seid, dann ist das, sage ich jetzt und behaupte jetzt einfach mal, schon Pflichtlektüre. Obwohl das Buch es noch nicht so lange gibt, aber tut es euch an und lasst euch aufklären, sagen wir mal so.
Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für das Lob. Das freut mich natürlich sehr. Ich komme auch gerne für ein Theorieseminar zu euch, wenn ihr wollt, dass ich euch das vor Ort erkläre. So erfahrungsgemäß dauert das Ganze 4 Stunden, um das ganze Thema umfassend zu erklären. Ich beantworte auch gerne alle Fragen. Also wer darauf Bock hat, schreibt mir eine E-Mail info@notwehr.net und dann machen wir was aus.
Ja, das ist doch jetzt meine Empfehlung. Also da weiß ich, eine Menge Leute, die ihre eigenen Schulen in Selbstverteidigung haben, hören diesen Podcast und ich schätze mal, dass so in den nächsten Tagen, wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird, eventuell dir ein oder andere E-Mail bekommst. Also da glaube ich, dass wirklich eine Menge Leute da nochmal auf dich zugreifen.
Sehr gerne. Ich freue mich über jede Anfrage.
Ja, finde ich gut. Alexander, dann bedanke ich mich nochmal für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann
Dankeschön.
Mal. Und ja, alles Gute. Du bist jetzt aber noch aktiv, was BJJ angeht, ja, ne?
Ja.
Auch noch so mit Turniere und so?
Nee, ich kämpfe seit einiger Zeit nicht mehr, weil es einfach zeitlich nicht machbar ist. Im BJJ wird ja nach Gürtelklassen eingeteilt und in der Black Belt Klasse gibt es einfach kein Fallobst, muss man sagen. Also da macht es keinen Sinn, unvorbereitet auf ein Turnier zu gehen. So viel Spaß macht Verlieren dann auch nicht. Mhm. Und da eine ordentliche Vorbereitung hinzulegen, dass ich halt auf dem Fitnesslevel bin, um halt turniermäßig zu kämpfen, das kriege ich zeitlich im Moment einfach nicht hin. Das
fehlt die Zeit. Ja, schade. Ich hoffe, du bist irgendwann mal wieder in der Lage. Und kannst dann ein oder andere Turnier bestreiten. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört, eingeschaltet haben. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Abonniert mich. Schreibt eine Rezension auf Spotify oder iTunes, wo ihr mich gerade hört. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Wir sind nächsten Sonntag wieder für euch da. Bis dahin, ciao. Thank you.